Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Zum zweiten Mal fand in Wien der Kongress Gutes Leben für alle statt. Eine gute Gelegenheit für Welt im Ohr, aus dem bequemen Studio hinauszugehen und Stimmen und Stimmungen einzufangen. Dabei haben wir zahlreiche Antworten auf die Frage nach einem guten Leben für alle gesammelt. Sie gehen von individualistischen Positionen auf der Suche nach dem ganz persönlichen Glück als Voraussetzung für Lebensqualität über klare politische Forderungen für eine nachhaltige Entwicklung auf ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene, die nicht darauf abzielen, um jeden Preis Kapital weiter zu steigern und Ressourcen zu verschwenden. In diesem Beitrag wurde einigen nationalen und internationalen Interviewpartnern und Partnerinnen immer die gleiche Frage gestellt. Was ist gutes Leben für alle? Der Soziologe Hartmut Rosa spricht dabei über resonante Weltbeziehungen. Lili Fuhr, Referentin für internationale Umweltpolitik, bringt ein Beispiel der Kritik an der grünen Ökonomie in Brasilien. Die brasilianische Forscherin und Aktivistin Elisabeth Grimberg und Gilberto Otter, ein Betriebswirt aus Brasilien, sprechen über indigene Kulturen, einem unmoralischen Individualismus und von internen Prozessen der Solidarökonomie am Beispiel der Materialsammlerinnen von Sao Paulo. Der Sozialwissenschaftler Bernhard Leubold hat das Gespräch übersetzt und berichtet über die Studie zur Solidarökonomie mit Beispielen aus Brasilien, an der er mitgewirkt hat. Nicht zuletzt steht mit einer Umfrage unter den Kongressbesucherinnen fest, es gibt nicht eine Antwort, aber ein großes Interesse an solidarischen und kooperativen Lebensweisen. Wie diese aussehen können oder was sie verhindert, hören Sie hier. Beitragsgestaltung Mayada Hadaya. Meine ersten Interviews führen mich hier an die Wirtschaftsuniversität Wien, wo zum zweiten Mal ein großer Kongress zum Thema Gutes Leben für alle stattfindet. Andreas Novi, das ist ein großer Kongress, es sind sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier, sehr viele nationale und internationale Rednerinnen und Redner eingeladen. Auch dir möchte ich natürlich die Frage stellen, die uns alle beschäftigt, die Frage des Kongresses ist: Was ist gutes Leben für alle?
Für mich ist es eine Herausforderung. Es ist die Herausforderung, dass mein gelungenes Leben mit einem geglückten Leben aller Menschen vereinbar ist. Und das heißt, das kann ich nicht alleine organisieren. Ich kann mich um mein eigenes Glück kümmern. Auch da werde ich feststellen, ich stoße an Grenzen. Aber die große Kulturleistung, zu der dieser Kongress beitragen will, ist, dass das gute Leben für alle ein gemeinsames, ein kollektives Projekt ist, dass Politik im Sinne von Verantwortung werden für das Gemeinwesen erfordert. Und daher bedeutet für mich gutes Leben für alle, zu lernen, neu zu lernen, die Fähigkeit, gemeinsam das Gemeinwesen zu gestalten.
Andreas Novi von der Wirtschaftsuniversität in Wien, der auch den Kongress mitveranstaltet hat.
Sehr herzlich willkommen. Würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Hartmut Rosa. Ich arbeite als Soziologe an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und auch als Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt und verstehe mich als ein Grenzgänger zwischen Philosophie und den Sozialwissenschaften. Also mein eigentliches Gebiet ist Sozialphilosophie mit einem Schwerpunkt auf Fragen der Zeit, der Beschleunigung, aber auch der Lebensqualität. Also die Frage, was ein gutes Leben ist, ist für mich ganz zentral.
Das ist meine nächste Frage. Alle fragen sich das Gleiche und es gibt sehr viele Antworten darauf. Was ist denn so Ihr Zugang zu dieser großen Frage, was gutes Leben für alle bedeutet?
Also mir ist zunächst mal aufgefallen, dass die Antwort auf die Frage, ob wir glücklich sind oder ob wir ein gutes Leben haben, gar nicht so leicht zu finden ist. Also wenn wir gefragt werden, sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben oder sind Sie glücklich, kann, glaube ich, jeder von uns genauso gut mit Ja wie mit Nein antworten. Und mir ist aufgefallen, dass wir dann die Frage meistens so angehen, dass wir uns fragen, was wir im Verhältnis zu dem, was man erwarten kann, erreicht haben. Und dann kriegt man häufig solche Antworten wie, ja, ich habe einen ganz guten Job, ich bin ordentlich gesund, vielleicht habe ich auch eine Familie und zwei glückliche Kinder oder so etwas und ein Häuschen im Grün. Ja doch, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und da würde ich sagen, das hat ja eigentlich mit Lebensqualität gar nichts zu tun. Das sind ja nur die Ressourcen, die man möglicherweise braucht. Man kann todunglücklich sein und alles das haben oder auch möglicherweise vieles davon nicht haben und trotzdem glücklich sein, so dass ich finde, Lebensqualität kann man nicht an den vorhandenen Ressourcen messen, sondern Lebensqualität ist eine Frage der Beziehung, also wie bin ich in die Welt gestellt, wie trete ich in Kontakt zu dem, was mir da als Welt begegnet, deshalb habe ich...
Glauben Sie, ist es für alle Menschen wesentlich, sich zu fragen, wie wir der Welt gegenüberstehen? Das ist ja auch ein riesiges Thema, also die meisten, würde ich meinen, sind jetzt gar nicht so sehr interessiert, wie es den anderen geht, sondern eher, wie es einem selber geht. Ist das der falsche Zugang?
Wahrscheinlich ist es so. Ich meine mit Welt aber jetzt gar nicht unbedingt so einen globalen Horizont, sondern ich glaube, dass das in etwas hineingestellt zu sein oder auf etwas bezogen zu sein, tatsächlich unsere Lebenswirklichkeit immer prägt, egal wie wir denken oder fühlen. Also wenn wir morgens aufwachen, sind wir gerichtet auf ein Gegenüber, was wir als Welt bezeichnen, wie die Qualität auf diese Welt ist. Wir können das Gefühl haben, dass wir bedroht sind, dass die Welt, die uns da begegnet, ist bedrohlich oder gefährlich. Dann versuchen wir uns zu verteidigen und zu verschließen. Oder wir können das Gefühl haben, wir wollen das erobern und beherrschen und kontrollieren, verfügbar machen. Ich glaube, das ist die Haupthaltung, mit der wir heute der Welt begegnen, ob wir darüber nachdenken oder nicht. Und es gibt eben diese Haltung, auf die ich hinaus will, von der ich glaube, dass sie letzten Endes auf Lebensqualität hin erzielt. Ich nenne das eine Haltung des Hörens und Antwortens, also der Welt, das heißt den Menschen, den Dingen, der Natur zum Beispiel zu begegnen, als etwas, was uns anruft, auch etwas angeht und auf das wir antworten und reagieren können. Ich glaube, wenn wir erkennen, dass unser Leben gelingt, wenn wir in diese Haltung des Hörens und Antwortens uns im Wesentlichen bewegen können, dann ist es uns auch nicht mehr egal, wie es den Menschen anderswo geht und was beispielsweise mit den Ökosphären oder der Natur überhaupt passiert. Dann können wir in eine Art von resonanter Weltbeziehung sein oder in eine solche Haltung gelangen, von der ich glaube, dass sie das gute Leben im Wesentlichen ausmacht.
Man ist ja dann doch als einzelner Mensch immer wieder ohnmächtig gegenüber dem, was nicht nur in der eigenen Welt, da kann man sicher mehr gestalten, aber im großen Ganzen passiert. Welche Ebenen gibt's denn da, wo Einzelne etwas tun können und wo man dann sagen muss, zugeben muss, auch wenn es sehr schmerzvoll ist, okay, das ist die Grenze hier, kann ich nicht mehr tun, was wäre dann die nächste Ebene?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich ganz schnell ein Gefühl der Ohnmacht oder der Überforderung sich einstellt und auch dann auch der Frustration und vielleicht erzeugt das sogar den Wunsch, dass man sich abschließen will. Wenn man sich als Individuum, als isoliertes Atom erfährt, das für alles Mögliche verantwortlich sein soll. Also es ist ja wirklich so, dass wir schon unser eigenes Leben kaum unter Kontrolle kriegen. Also wir versuchen zwar alles verfügbar und beherrschbar zu machen, aber wir sind in so viele Kontingenzen und Prekaritäten gestellt, wie wir das nennen würden, das heißt Unberechenbarkeiten, dass man das Gefühl hat, ich schaffe es kaum, meinen Alltag zu bewältigen. Tatsächlich ist es so, dass die meisten von uns in einer Art von Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus operieren. Also man hetzt den ganzen Tag, um das irgendwie unter Kontrolle zu bringen, sodass man sagt, Mann, ich kann mich jetzt nicht um meine Rente oder so etwas kümmern, vielleicht auch nicht um meine Kinder oder meine Eltern. Und wenn ich dann auch noch höre, dass ich verantwortlich sein soll für die Zukunft der Ökosphären und für den Klimawandel und für das Wohlergehen der Menschen in Bangladesch und in Afrika und sonst wo, dann fühle ich mich leicht isoliert und überfordert und irgendwie hoffnungslos. Ich glaube, dass es auch da darum geht, eine Art von Perspektivenwechsel zu erzielen. Wir sind nicht als Einzelne kausal verantwortlich für das Schicksal von Menschen anderswo, aber wir sind mit ihnen verbunden in einem lebendigen Austauschsystem, in einem lebendigen Zusammenhang. Leben heißt verbunden sein. Und wenn ich diesen Sinn wiedergewinne, dann fühlt sich das nicht mehr so hoffnungslos isoliert an, als wenn ich irgendwie versuche, Kausalketten zu konstruieren, sondern es ist ein Sinn für ein lebendiger Zusammenhang, der es uns dann, glaube ich, auch erlaubt, an unserem kleinen Ort, an den wir gestellt sind, mit kleinen Schritten anfangen, diese Verbundenheit zu leben und ihr Rechnung zu tragen im Handeln und im Denken.
Und eine höhere Ebene oder eine größere Ebene mit mehr Handlungsmacht wäre dann die Politik.
Ja.
Was erwarten Sie von der Politik oder inwiefern arbeiten Sie hier, um politisch auch möglicherweise größere Fortschritte zu erzielen, so dass es uns dann allen gut geht?
Also ich glaube tatsächlich, dass zu dem, was ich also mit dem Stichwort Resonanz zu beschreiben versuche, das ist eine zweiseitige Beziehung. Die bedeutet auf der einen Seite, wir lassen uns von den Dingen erreichen und berühren, aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, wir erfahren uns als selbstwirksam. Das heißt, wir erfahren, dass unser Tun und unser Handeln eben nicht zerschellt an den harten Wirklichkeiten der institutionellen Politik zum Beispiel, sondern dass wir unsere Stimme hörbar machen können, mit anderen in Verbindung bringen und dabei gemeinsam Welt gestalten können. Und ich glaube, in unseren gegenwärtigen Wahrnehmungen von Politik fehlt es genau daran. Das ist vermutlich eine Erklärung dafür, warum so viele Menschen so radikal unzufrieden sind mit den gegenwärtigen politischen Verhältnissen, dass sie nämlich das Gefühl haben, ich werde weder gehört, ich kann mich nicht hörbar machen, meine Stimme zählt gar nichts, sondern ich bin das Opfer sozusagen von Zusammenhängen oder administrativen Verordnungen, ob die jetzt von Brüssel oder von Washington oder von sonst woher kommen. Ist egal, ich erfahre mich nicht als selbstwirksam und schon gar nicht als kollektiv selbstwirksam. Also ich glaube, es geht in der Politik ganz stark darum, dass wir wieder den Sinn zurückgewinnen, dass wir die Gestaltenden, die handelnden Subjekte sind, die gemeinsam Welt gestalten, aber nicht indem wir Dinge durchsetzen oder Interessen vertreten, sondern indem wir uns hörbar machen, aber auch Antworten auf die andere Seite. Momentan habe ich das Gefühl, es fehlt genau an dieser Haltung des Hörens und Antwortens. In den politischen Lagern wird auf der anderen Seite immer nur der Idiot und der Feind gesehen. Also gemeinsam muss es uns gelingen, Welt wieder zu gestalten, und dann brauchen wir aber auch tatsächlich politische Reformen, die insbesondere uns einen Ausweg zeigen aus diesen Steigerungszwängen, in denen wir uns in kapitalistischen Märkten und Wirklichkeiten verfangen haben. Also momentan regiert eine erbarmungslose Wirklichkeit, bei der die Schwächeren oder die Disprivilegierten, die noch nicht so hohe Kapitalausstattung haben, immer unter die Räder kommen, und das verhindert Resonanz, das zwingt uns in eine verdinglichende Weltbeziehung, die da am Ende dazu führt, dass keiner ein gutes Leben hat.
Nur Punkt zurück zu den unterschiedlichen Lagern, weil Sie links und rechts genannt haben. Es ist aber doch Fakt, dass ein sehr starker Rassismus weltweit oder Hass gegenüber Flüchtlingen, auf Migrantinnen, armen Menschen gegenüber, also da kann man ja auch jetzt nicht die Augen davor verschließen und nur sagen, okay, halt die meinen was anderes. Wie kann man denn da so tun mit so harten Positionen?
Nein, Sie haben völlig recht. Da macht es auch keinen Sinn, sozusagen dann vielleicht dem Konflikt auszuweichen. Also es gibt natürlich Rassismen und es gibt alle möglichen anderen problematischen Effekte. Ich meine aber doch, dass es sinnvoll ist zu gucken, wo kommt es eigentlich her? Was liegt an der Basis davon? Und da stellen wir wirklich fest, dass gerade da, wo Rassismus spürbar wird und handgreiflich wird, ganz viel Ressentiment im Spiel ist. Also ich finde, man muss zur Kenntnis nehmen, man kann das auch leicht zeigen, dass das Grundlebensgefühl derjenigen, die dann vielleicht zu Rassisten werden, eines der extremen Prekarisierung ist. Also das Weltgefühl ist, die Welt ist bedrohlich, die Stimme der anderen, eigentlich das andere, ist eine Bedrohung für mich. Ja, wer immer dieser andere sein mag, ob der jetzt schwarz ist oder schwul oder jüdisch oder irgendwie anders, muslimisch zum Beispiel, das erfahre ich als Bedrohung, so dass man wirklich sagen und sehen kann, okay, diese Haltung ist eine, die das andere, was uns in der Welt begegnen kann, stumm machen will, ausblenden will, zum Schweigen bringen will und auf diese Weise sozusagen gerade Resonanz verliert. Also ich glaube, meine Hoffnung wäre, dass man auch den Rassisten und denjenigen, die jetzt im Moment massive Unzufriedenheit deutlich machen, dass man denen zeigen kann, dass ihr Problem darin besteht, dass sie die Fähigkeit verloren haben, zur Welt in einer Resonanzbeziehung zu treten, die bedeutet, die Stimme eines anderen hören, sich davon berühren zu lassen und darauf zu antworten, nicht ohnmächtig. Ich meine, ein Teil des Rassismus erklärt sich daraus, dass Menschen sagen, das sieht man jetzt zum Beispiel in Österreich bei der FPÖ oder in Deutschland bei der AfD, die Idee ist, boah, da werden wir vom Islam überrannt. Ja, da fehlt es genau auch an der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Erwartung, sich mit dem Islam einzulassen, wenn sie so wollen, heißt nicht, das eigene aufzugeben und aus den Kirchen eben Moscheen zu machen, sondern das heißt, ein anderes Fremdes zu hören, wahrzunehmen und darauf auch mit einer eigenen Stimme zu antworten, so dass wir dann vielleicht eine Gesellschaft erzeugen, die Kirchen und Moscheen kennt, wo die in einer lebendigen Verbundenheit sehen. Und ich glaube, meine Hoffnung wie wir den Rassisten und den Faschisten begegnen können, ist denen zu zeigen, dass sie eigentlich kreuzunglücklich sind in dieser faschistischen Haltung. In dem Moment, wo ich nämlich sage, diese Flüchtlinge sollen draußen bleiben. Wenn ich diesen Satz sage, dann sehe ich an meiner Gestik sozusagen, die ein Zurückweisen ist. Ich sehe es an meiner Mimik, die ganz häufig mit einer Verzerrung einhergeht. Ich höre es sogar in der Stimme und ich fühle es unmittelbar im Leib, wie ich mich dabei verschließe, wie ich mich verhärte, wie ich sozusagen diesen Appell zur Resonanz unterdrücke. Und ich glaube, man kann wirklich in dem Dialog und auch in der Auseinandersetzung, die geführt werden muss, genau diese Haltung überwinden. Und der richtige Weg ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, mit brutaler Gewalt werden wir wahrscheinlich diese Haltung nicht so gut überwinden, als vielmehr durch ja, mühsame Überzeugungsarbeit. Und ich glaube, wirklich ist es sogar wichtig, dass Menschen, die da anfällig sind für, sagen wir mal, Rassismus, Selbstwirksamkeitserfahrung machen, dass sie sich zutrauen, dass sie in der Begegnung mit dem anderen nicht einfach untergehen und verlieren, sondern sich auch hörbar machen können.
Eine abschließende Frage noch zum Kongress. Was erwarten Sie sich jetzt von diesem großen Kongress?
Ich glaube, man kann wirklich sehen auch, dass dieser Kongress hier so großes Interesse findet und auf so ein großes Echo stößt. Ich glaube, wir können weltweit sehen, dass Menschen das Gefühl haben, dass selbst dann, wenn sie gute Jobs haben und einen ordentlichen Wohlstand haben, etwas nicht stimmt an der Art unseres In-der-Welt-Seins. Das äußert sich oft in ökologischen Befürchtungen. Wir killen die Natur, das Klima. Es äußert sich aber auch in sozialer Besorgnis, dass wir sagen, das kann doch nicht richtig sein, was wir da tun. Und in unserem Alltag, in diesem Alltagsbewältigungsverzweiflung. Das heißt, es gibt eine große Sehnsucht danach, dass ein anderes in der Welt sein möglich sein muss. Und ich glaube, dass Dialogforen wie dieser Kongress uns tatsächlich Wege zeigen kann, uns miteinander ins Gespräch bringt, gemeinsam darum zu ringen und danach zu suchen, wie man Gesellschaft als Resonanzsphäre inszenieren kann und besonders auch institutionell auf Ideen zu kommen. Also wie kann man es denn machen? Wo können wir ansetzen? Da gibt es auf dem Kongress ganz viele unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Ideen. Und die kommen vielleicht so miteinander ins Gespräch, dass daraus wirklich eine Resonanzsphäre entsteht, die dann auch ausstrahlt und auswirkt auf ganz Österreich, auf vielleicht die ganze Welt.
Herr Rosa, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute für die Arbeit.
Gerne, danke schön. Dankeschön.
Herzlich willkommen. Ich würde Sie zunächst bitten, sich ganz kurz vorzustellen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich bin Lilly Fuhr, komme aus Berlin, arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung, bin da Referentin für internationale Umweltpolitik.
Meine erste Frage ist die große Frage, die uns alle beschäftigt, der Grund dieses Kongresses. Was ist denn gutes Leben für alle?
Ich glaube, das ist nicht, gutes Leben für alle ist nicht ein Ding, das gleich ist für alle Menschen. Für mich hat es vor allem damit zu tun, dass es uns gelingt, ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell aufzubauen, unser jetziges dahin zu transformieren, umzubauen, dass wir auf der einen Seite innerhalb planetarischer Grenzen wirtschaften, also bestimmte ökologische Grenzen und Limits nicht überschreiten, dass wir auf der anderen Seite fundamentale Menschenrechte achten und schützen und dass wir drittens auch noch Demokratie, demokratische Prinzipien, Partizipation, Teilhabe stärken und konsequent umsetzen. Wenn wir sagen, in diesem Dreiklang arbeiten, dann glaube ich, gelingt es, eine ganze Vielfalt von Lebenschancen und Lebenswirklichkeiten umzusetzen, die dann am Ende ein besseres und hoffentlich gutes Leben für alle bedeuten.
Was erwarten Sie sich von dem Kongress?
Wir arbeiten bei der Heinrich-Böll-Stiftung schon sehr lange zu den Debatten rund um das Thema grüne Ökonomie, grünes Wirtschaften, grünes Wachstum aus einer kritischen Perspektive. Also wir befassen uns mit aktuellen Debatten der internationalen Umweltpolitik und auch entwicklungspolitischen Fragen und schauen da sehr kritisch drauf. Und genau die Kritikpunkte, die wir da identifiziert haben, die würde ich gerne hier auch im Kongress einbringen. Also sozusagen ein paar Warnschilder aufstellen, in welche Sackgassen und schiefen Winkel man geraten kann auf dem Weg hin zu einem guten Leben für alle, was dabei falsch laufen kann und auch schon falsch läuft, wo grün draufsteht, aber nicht grün drin ist oder wo mit grün etwas gemeint wird, was wir nicht als grün bezeichnen, wie grün ökologisch mit grün gerecht zusammengedacht werden kann. Also unsere Kritik der grünen Ökonomie würde ich hier sehr gerne mit einspeisen.
Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, eines der größeren Kritikpunkte, das internationaler Sicht, weil Sie auch Entwicklungspolitik genannt haben. Zeigen Sie auch Alternativen dazu auf?
Also ein Beispiel, wo man das ganz gut illustrieren kann, was wir meinen mit der Kritik der grünen Ökonomie, gibt's in Brasilien. Brasilien gilt ja auch so ein bisschen als Vorreiterland für dieses Thema, dass die Konzepte rund um grüne Ökonomie, die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen rund um den Gipfel in Rio de Janeiro im Jahr 2012 lanciert worden, diesen Rio plus 20 Gipfel, 20 Jahre nach dem ersten Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992, 20 Jahre später eben das Konzept grüne Ökonomie, das so ein bisschen das Konzept von nachhaltiger Entwicklung eigentlich ablösen und ersetzen sollte. Und in Brasilien selber kann man ganz gut studieren, was damit heutzutage gemeint ist und was da schiefläuft. Brasilien hatte nämlich eigentlich ein ganz gut funktionierendes Waldschutzgesetz. Entwaldungsraten gingen zurück. Der Industrie, die da vor allem dahinter steckt, also der großen Holzindustrie, der Agrarindustrie, die mit Massentierhaltung, Sojaanbau und so weiter zu tun hat, wurden da Schranken gesetzt, indigene Rechte wurden geschützt. Dann hat aber die Agrarlobby um den Zeitpunkt herum massiv Lobbydruck eben ausgeübt, um dieses Gesetz zu ändern und hat aber argumentiert, dass es darum geht, Naturschutz effizienter zu gestalten und hat eben einen marktbasierten Mechanismus eingeführt, der dann Teil wurde eines ganz neuen Finanzkonstrukts in Brasilien, nämlich einer grünen Börse, einem grünen Finanzhandelsplatz, die Bolsa Verde in Rio de Janeiro. Und im Rahmen dieser Umstrukturierung sind einige Dinge passiert, die letztlich dazu führen, dass da jetzt mehr Wald abgeholzt wird als vorher. Früher war es nämlich klar, dass es für Waldbesitzer im Amazonas klare Grenzwerte gab, dass sie, wenn sie ein bestimmtes Stück Wald besaßen, Teile davon nicht abholzen durften. Da gab es rechtlich gesetzte Limits, Grenzwerte. Mit dem neuen Waldgesetz ist es aber nun möglich, in einen Handel einzutreten. Also man kann als Waldbesitzer oder Besitzerin in Amazonas auch die gesetzlich geschützte Reserve abholzen, wenn man sich Ausgleichskompensationszertifikate an der grünen Börse kauft. Die wiederum generiert jemand anderes, der seinen Wald stehen lässt, obwohl er ihn eigentlich abholzen dürfte. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass diese Zertifikate zum Schutz vor allem da generiert werden, wo sich das Abholzen ökonomisch gar nicht lohnt, nämlich da, wo beispielsweise keine großen Straßen hinführen, also relativ abgelegen im Amazonasgebiet, da ist es relativ einfach, solche Zertifikate zu erzeugen, denn da hatte nie jemand vor, das abzuholzen. Das heißt, der Mehrwert des Zertifikats ist äußerst fraglich. Können dann diejenigen, die nah an Infrastrukturprojekten, Straßen und so weiter bauen, ganz billig diese Zertifikate erstehen und ihren Wald komplett abholzen. Am Ende kommt unterm Strich weniger Waldschutz, mehr Abholzung raus, die Rechte von indigenen Bevölkerungsgruppen, die da eben auch in diesen Waldgebieten leben, geraten zunehmend unter Druck und es ist insgesamt ein großer Gewinn für die Agrarlobby in Brasilien.
Und was wäre eine Möglichkeit, das wieder anders zu machen oder rückgängig zu machen?
Ich glaube, unter den gegebenen politischen Verhältnissen in Brasilien aktuell ist das nicht sehr wahrscheinlich. Aber wenn man das Problem Regenwaldabholzung im Amazonas oder anderswo konsequent angehen will, muss man sich die Treiber dieser Entwicklung anschauen. Und die Zahlen und Fakten dazu liegen auch klar auf der Hand. Da ist die internationale Industrie, die eben auf großflächigen Anbau von genmanipuliertem Soja setzt, auf Palmölplantagen, auf Tierzucht, aber auch auf große Bergbauprojekte. Das sind die eigentlichen Treiber. Und da muss man sich fragen, wie stoppen wir die? Da würde man zu einigen dieser Projekte auch einfach Nein sagen müssen. Da wird man einige Gebiete unter Schutz stellen müssen. Einer der wirksamsten Mechanismen für globalen Waldschutz ist es, die Landrechte lokaler und indigener Bevölkerungsgruppen zu respektieren und rechtlich auch abzusichern. Das ist tatsächlich nachgewiesenermaßen einer der effektivsten Mechanismen. Das steht aber den Interessen der großen Industrie da im Weg. Und dann kann man sich auch noch fragen, wer konsumiert denn die Produkte, die diese Industrie erzeugt? Der größte Teil dieses Sojas, beispielsweise was da in Brasilien angebaut wird, wird exportiert nach Europa, nach China, wird verfüttert hier an die Tiere, die wir am Ende in Europa, in Deutschland, in Österreich essen. Und am Ende ist es dann unser eigener Fleischkonsum, der zum Treiber dieser Abholzung im Amazonas wird.
Wäre eine Möglichkeit, jedes Einzelnen oder die Verantwortung für jeden Einzelnen, Vegetarismus zum Beispiel als Antwort?
Ich glaube, jeder Einzelne und jeder Einzelne kann schon viel tun. Aber wenn es uns darum geht, das System grundsätzlich anders aufzubauen, dann brauchen wir andere gesetzliche Regulierungen. Beispielsweise könnte man Massentierhaltung in der jetzigen Form einfach verbieten. Oder man könnte gesetzliche Regeln aufstellen, wie viel Landfläche pro gehaltenem Tier zur Verfügung gestellt werden muss. Man kann Subventionen für die Düngemittelindustrie, man kann Gentechnik verbieten, nicht zulassen. Also es gibt so viel, was man tun kann, auch gesetzlich, was viel effektiver wäre, als sich auf das Konsumverhalten jedes Einzelnen zu verlassen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Interview.
Danke auch.
Mein nächstes Interview führt mich in den Wiener Prater, in ein Hotel, das sehr gut thematisch hineinpasst. Es ist ein Hotel und ein Projekt der Caritas, in dem Flüchtlinge mitarbeiten, gemeinsam mit professionellen Touristikern und Touristikerinnen. Hier treffe ich Gäste aus Brasilien für das Gespräch. Das sind Gilberto Otta und Elisabeth Grimberg mit Bernhard Leubold, der auch das Gespräch übersetzen wird. Meine erste Frage ist eine sehr große, die uns alle beschäftigt. Was ist gutes Leben für alle?
Uma vida boa, tanto para mim como para a população em geral, né, do planeta.
Ein gutes Leben bedeutet für die Frau Grimberg vordergründig, dass alle Menschen Zugang zu allen lebensnotwendigen Diensten und Dienstleistungen haben, beispielsweise Gesundheit, Bildung, Wohnen, dass eine Grundversorgung für alle auf jeden Fall da und gesichert ist und dass es gleichzeitig auch nicht dazu kommt, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die in großem Reichtum leben und damit die Ressourcen der anderen verbrauchen und somit dann Ungleichheiten entstehen können. Und aus einem der ungleichsten Länder der Welt kommend, hat sie auch ganz genau darauf hingewiesen, dass Ungleichheiten eben verschiedenste negative Effekte haben, bis hinein ins Psychologische, dass das Zusammenleben weniger schön ist, Gewalt, die Liste könnte man sehr lange fortsetzen, der negativen Auswirkungen von sozialer Ungleichheit, die daher das Gegenteil ist von etwas, das das gute Leben
ermöglicht.
Für den Herrn Otta, der nicht nur Landwirt ist, sondern auch Landwirt im atlantischen Regenwald und damit in sehr enger Verbundenheit mit der Natur und den Mitmenschen dort lebt. Für ihn ist das aktuell dominante Wirtschaftsmodell ein Modell, das nicht zu einem guten Leben für alle führt, vor allem, weil es dazu führt, dass Reichtum in den Händen weniger konzentriert wird, weil es die Kooperation und die Zusammenarbeit wenig fördert. Und ein gutes Leben würde gerechtere Gesellschaften implizieren, in der eben der Wert von Zusammenarbeit, Kooperation größer ist, in der die Akkumulation, also die ständige Anhäufung von Reichtum, nicht im Zentrum steht, sondern andere Werte im Zentrum stehen. Und diese anderen Werte drehen sich um Begriffe wie Autonomie, also die Freiheit, Dinge tun zu können, die andere nicht groß einschränken, aber dass diese Autonomie auch etwas ist, das allen zusteht und nicht nur einigen wenigen, die es sich leisten können. Und auch bis zu so grundlegenden Elementen, wie dass Menschen miteinander respektvoll umgehen, dass alle ihre Würde haben können und eben dass Ausbeutung nicht dominante Prozesse sind.
Explorados, né? Que não sejamos de jeito do outro respeitados.
Jetzt noch zu dir, was bedeutet es für dich?
Ich glaube, es ist sehr schwierig von dieser Idee eines guten Lebens für alle, weil wer alle sind und wie wer was für alle etwas tut, halte ich für etwas schwierig. Also ich persönlich kann mit dem Begriff eines guten Lebens für alle nicht sehr viel anfangen, auch weil ich glaube, dass gutes Leben sehr dehnbar ist. Also das gute Leben für die einen mag für andere wieder etwas ganz anderes implizieren. Ich persönlich stehe eher hinter Forderungen, die etwas gezielter sind, will ich jetzt mal sagen, wo klarer ist, wer wie was adressiert und worauf es hinauslaufen soll.
Eine nächste Frage wäre die besonderen Herausforderungen, denen ihr in eurer Arbeit, in eurem Aktivismus begegnet. Was sind denn wirklich große Hürden, die ihr bewältigen müsst, um zu eurem Ziel zu kommen?
Meu trabalho é enquanto uma ONG de articulação de atores sociais de uma diversidade, de pluralidade.
Der wichtigsten Expertinnen, sondern auch direkt Mitarbeiterinnen, auch sie gehört da irgendwie stark dazu, in einer unterstützenden Rolle zu einer Gruppe in Brasilien, die zu den Gruppen der ärmsten Menschen zählt, die Menschen, die verwertbare Materialien aus dem Müll suchen und diese Materialien dann ein wenig weiterverarbeiten und dann weiterverkaufen. Diese Menschen hatten über die letzten 30 Jahre einen sehr langen Kampf und auch sehr erfolgreiche Bestrebungen, sich zu organisieren, was gerade bei den Ärmsten aufsehenerregend ist, weil sehr oft gelingt es den Ärmsten und Schlechtesten, sich zu organisieren, und hat es schließlich geschafft, starken Einfluss üben zu können auf das aktuelle Gesetz zur Abfallentsorgung. Und in diesem Bereich sieht Frau Grimberg auch die größte Herausforderung in der Arbeit, weil dieses Gesetz beinhaltet nämlich auch einen Passus, der Unternehmen dazu verpflichten würde, ihre Verantwortung im Hinblick auf den Müll, der produziert wird vom Unternehmen, finanziell nachzukommen und dieser Gruppe von Materialsammlern und Materialsammlerinnen eine Entschädigung zukommen zu lassen für ihre Arbeit an der Umwelt. Dafür, dass sie mit ihrer Arbeit die Umwelt schützen, das Abfallaufkommen in den Städten reduzieren, eines der größeren ökologischen Probleme. Und jetzt gerade sind Verhandlungen darüber, wie das praktisch umgesetzt wird. Und da tun die großen Unternehmen gerade alles dafür, sich ihrer Verantwortung zu entziehen.
Herr Otter.
Die größte Herausforderung im Hinblick darauf, wie man die Lebensqualität in seiner Region verbessern kann, da sieht er zwei sehr große Herausforderungen. Auf der einen Seite der unmoralische Individualismus. Der führt dazu, dass die Menschen rücksichtsloser miteinander umgehen, dass die Menschen zuerst auf sich selbst schauen, sich selbst zu suchen, Vorteile auf Kosten anderer zu verschaffen Und das ist gerade in einer Gemeinschaft, aus der der Herr Otto kommt, die noch stärker von der indigenen Kultur auch mitgeprägt ist, ist das eine große Veränderung gegenüber der sozusagen überlieferten Kultur, in der Werte wie Kooperation, das Miteinander eben eigentlich eine viel weniger individualistische Kultur und diese sozusagen modernen Einflüsse des Individualismus führen zu vielen unmoralischen Handlungen, die Probleme machen. Und die andere große Herausforderung ist das ökonomische Umgehen, das Finanzielle. Die Ressourcen sind in den Händen sehr weniger Personen und in diesem Kontext ist es sehr schwer zu arbeiten. Herr Otter engagiert sich sehr in der solidarischen Ökonomie und hier versuchen sie, praktische Alternativen aufzubauen, die eben auch besonders für die armen Menschen eine lebbare Alternative darstellen. Unter sehr großem persönlichen Einsatz bauen sie hier neue Netzwerke auf, neue Solidaritätsnetzwerke.
Frau Rimberg, Sie wollten noch etwas hinzufügen?
Die aktuellen politischen Herausforderungen, die teilweise schon in den letzten Jahren, wo es sehr viel Fortschritte gab, aber auch noch immer Herausforderungen. Es gibt heute 800.000 Menschen von den 200 Millionen in Brasilien, 800.000 sind es in etwa, die zu den Materialsammlern und Materialsammlerinnen gehören. Und für die geht es heute vordergründig darum, dass sie lebenswerte Arbeitsbedingungen vorfinden. Und dafür sind auch Ressourcen von der Politik nötig. Hier gab es einige Fortschritte, aber noch immer einiges zu tun im Hinblick darauf, dass diese Menschen einen Raum zum Arbeiten haben, der unter Bedingungen ist, die oft nicht bestehen, dass sie Maschinen verwenden können, also so etwas wie Lastwagen, um die Materialien und den Müll zu transportieren, und dass es auch Möglichkeiten gibt, sich aus- und weiterzubilden. Das sind aktuell die zentralen Punkte.
Elementen, além dessa componente da integração dos catadores como prestadores de serviço.
Ich möchte dich jetzt auch noch fragen, du arbeitest auch zu Brasilien und hast eine Solidarökonomie-Studie mit herausgebracht. Kannst du in einigen Worten erzählen, worum es hier gegangen ist und was so die Ergebnisse daraus waren?
Diese Studie war Teil eines europäischen Vergleichsprojekts, in dem alle europäischen Staaten und 9 außereuropäische Staaten analysiert wurden. Es ging darum, herauszufinden, welche Potenziale in der solidarischen Ökonomie stecken. Vielleicht eine kurze Erklärung des Begriffs solidarische Ökonomie. Ein Begriff, der enge Bezüge zum in Österreich bekannten Genossenschaftswesen hat, also ein solidarisches Wirtschaften mit sehr starkem Fokus auch auf interne Prozesse der Demokratie, also ein sehr wichtiges Schlagwort ist, ohne Chef zu arbeiten, sondern innerhalb der Gruppe von Arbeiterinnen und Arbeitern quasi kollektiv der eigene Chef und die eigene Chefin zu sein und auch in sozialer Solidarität zu den anderen zu leben. Wir haben dann nach Interviews in Brasilien uns dafür entschieden, wir sollten ein Good bzw. Best Practice aussuchen. Wir haben uns für die Sammler und Sammlerinnen von verwertbarem Material entschieden. Aufgrund dessen, da diese Gruppe auf der einen Seite es geschafft hat, sich über die letzten 20 Jahre selbst zu organisieren in einem Land mit der doppelten Fläche der Europäischen Union, haben es die Allerärmsten geschafft, einen nationalen Zusammenschluss zu bilden, sich selbst zu organisieren, eine landesweite Vereinigung zu machen, die in einer Art und Weise politisches Lobbying betrieben hat, der nicht nur Ihnen, sondern auch anderen weitergeholfen hat, auf einem Weg zu einer positiven sozioökologischen Transformation. Also das war für uns wirklich ein Prozess, der sehr auch gerade das mitzubekommen, wie dann die Menschen in der ersten entsprechenden Genossenschaft bzw. Kooperative, mit denen wir gearbeitet haben, darauf reagieren, war auch manchmal sehr emotional zu sehen, wie diese Menschen darüber hinausgehen können, über den notwendigen Eigennutz, weil diese Menschen haben ein sehr nachvollziehbares Interesse daran, erstmal für die eigene Ernährung zu sorgen und wie sie aber dann auch das wichtig nehmen, dass ihre Arbeit auch wichtig für die anderen, wichtig für die Umwelt, wichtig für den Planeten ist. Das war schon auch teilweise mit sehr schönen Momenten verbunden, dass sie so auch direkt mitzubekommen, wie sehr das dann auch den Menschen selbst weiterhelfen kann, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen helfen.
Und was sind für dich so sehr große Herausforderungen gewesen? Vielleicht hast du ein Beispiel oder eine Erfahrung, die dich besonders geprägt hat.
Ich glaube, die Herausforderungen sind sehr vielfältig. Es ist auf der einen Seite immer eine Sache, wenn man aus einem der reichsten Länder der Welt kommt und dann in Kontexte, die in den globalen Wertschöpfungsketten weiter unten sind, wo man sieht, dass schon von vornherein die Möglichkeiten eingeschränkter sind, als das bei uns ist, und dann dort mit besonders ausgeschlossenen und armen Menschen zusammenarbeitet, dann entstehen viele praktische Herausforderungen und auch darüber hinausgehend. Also wie geht man damit um, mit Menschen zu arbeiten, die ihre Arbeitszeit anderweitig brauchen? Was findet man da für Mechanismen auch von den ganz persönlichen Herausforderungen in der Forschung? Aber selbstverständlich gesamtgesellschaftlich sind die Herausforderungen riesig. Und natürlich geht die Reflexion, wenn wir uns vor Augen führen, dass die vorhandenen natürlichen Ressourcen beschränkt sind und für eine ganze Menge von Menschen da sein müssen. Und wir auch wissen, dass wir in Europa auf dem Kontinent leben, der am meisten Ressourcen verbraucht, also wo das Verhältnis zwischen Importen und Exporten von Ressourcen, dass das Verhältnis ist, das darauf hinweist, dass wir die meisten Ressourcen anderer verbrauchen, mehr als beispielsweise in den USA. Und das gibt dann schon auch zu denken, inwiefern hängt die Armut der einen mit dem Reichtum der anderen zusammen. Und ich glaube, das öffnet einen sehr, sehr großen Reflexionsraum dafür, was noch getan werden kann.
Eine abschließende Frage noch an Frau Grimberg und Herrn Otter wäre, einige Beispiele zu nennen, was Solidarökonomie im Hinblick auf den Alltag und auf Alltagsaktivitäten bedeutet.
Se você tem uma dificuldade extrema do ponto de vista do individualismo, nós temos que trabalhar o coletivo.
Also um diese Schwierigkeiten mit dem Individualismus zu überwinden, geht es sehr stark darum, das kollektive Arbeiten zu lernen und in der Praxis durch das Praktizieren zu lernen. Und dabei auch merken, wie man die Lebensqualität verbessern kann. Sie haben jetzt in den letzten Jahren beispielsweise eine übergeordnete Genossenschaft, Kooperative gegründet, die Produkte mehrerer anderer Kooperativen in der großen Stadt São Paulo für 20.000 Einwohner und Einwohnerinnen und dann für 1.800 Schulen, die beliefert werden, mit ihren Früchten und ihren Produkten. Und da konnten sie auch sehr gut schon feststellen, wie über diese Kooperation, über den Aufbau einer neuen Kooperative die Logistikkosten reduziert werden konnten, dadurch das Einkommen erhöht werden konnte und in weiterer Folge dadurch auch die Lebensqualität der Beteiligten in den solidarökonomischen Betrieben verbessert werden konnte. Und somit ist das seiner Meinung nach das Wichtigste in der Arbeit, über das Praktizieren mitzubekommen, dass Kooperation zu leben sich auch für einen persönlich lohnt. Also, dass man persönlich nachher besser dasteht, auch als Individuum, dadurch, dass man nicht mehr konkurriert, sondern kooperiert.
Então, no universo das cooperativas de catadores, concretamente significa economia solidária.
Im Mittelpunkt der solidarischen Ökonomie steht die Selbstverwaltung, die in weiterer Folge zu Partizipation führt. Und die Selbstverwaltung bei den Materialsammlern und Materialsammlerinnen, da sieht man auch sehr gut, dass das sehr unterschiedliche Dimensionen hat und die Demokratie ein sehr wichtiger Wert ist. Auf der einen Seite als Wirtschaftsdemokratie, dass es eben keinen Chef gibt, die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, es wird gemeinsam besprochen in Versammlungen, wer, wie, wann und so weiter arbeitet. Also auch die Arbeitsaufteilung, wer übernimmt die eine, wer übernimmt die andere Tätigkeit, wer kann sich beispielsweise um Kinder betreuen zu können oder ähnliches. Wie funktioniert diese konkrete Organisation und gleichzeitig dabei auch zu organisieren, das auf gleicher Ebene bezahlt wird. Also dass hier die meisten bezahlen dann nach den verrichteten Stunden, also alle bekommen den gleichen Stundensatz und es wird dann auf der Ebene, werden die Gewinne dann auf alle aufgeteilt. Also in dem Sinn wirtschaftliche Demokratie, aber auch politische Demokratie, sich politisch einbringen. Da gab es sehr große Erfolge dieser Gruppe, das eben besonders deswegen, da sie lange Zeit ausgeschlossen waren, in vieler Hinsicht aus der Gesellschaft aufsehenerregend war. Und aber auch intern die Ermöglichung der politischen Arbeit. Das heißt, dass auch intern innerhalb der Bewegungen Möglichkeiten geschaffen wurden, einzelne Menschen sozusagen freizustellen vom Zwang, jetzt zusätzlich noch den persönlichen Broterwerb verdienen zu müssen, sondern die dann auch über die Bewegung organisieren können, dass sie freigestellt sind für die politische Beteiligung in den großen Prozessen, auch in der brasilianischen Politik. Und der dritte Punkt der Demokratie betrifft die Kultur, dass sehr viel Bildungsarbeit auch passiert ist, so dass eben dieser Ausschluss aus der Gesellschaft von den Materialsammlern und Sammlerinnen, die sehr oft in diese Situation kamen, da sie vorher obdachlos waren und so weiter, die es hier auch über die letzten Jahre geschafft haben, auch mit ihrer Arbeit von Haus zu Haus zu gehen und den Menschen die Grundbildung zum Beispiel in der Mülltrennung zu geben, die noch nicht bekannt war, und damit dann auch gleichzeitig immer stärker positiv wahrgenommen zu werden als Menschen, die einen positiven Beitrag am Gemeinwesen leisten und eben nicht hilfsbedürftige Obdachlose, die irgendwelche Almosen bekommen. Und in dem Sinn waren die Materialsammler und Sammlerinnen sicher eine der spektakulärsten Gruppen. Aber hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Die letzten Statistiken, auch in der vorhin erwähnten Studie, die von Südwind rausgekommen ist, ist erwähnt, dass es hier so an die 34.000 Initiativen sind, aktuell, die gezählt werden. Real wird es einige mehr geben, die auch nicht erfasst wurden in dieser Zählung. Und da hat sich auch sehr viel getan, dass sich Menschen zusammentun, auch um die Auswirkungen von Wirtschaftskrisen und so weiter zu bekämpfen, Arbeitslosigkeitskrise, und über diese Zusammenschlüsse neue Ansätze entstehen, die eben auch die Kooperation fördern und negative Aspekte der Modernisierung, wenn man so will, hinten anstellen.
Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle für eure Zeit, für das Interview und wünsche euch alles Gute für die Arbeit. Muito obrigada. Danke für die Übersetzung. Führen mich hier an die Wirtschaftsuniversität Wien. Ich möchte hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragen, was für sie gutes Leben für alle bedeutet.
Also für mich persönlich ist es inzwischen ein nahezu unerreichbares Ziel, weil es eigentlich zeigt, wie die Welt im Idealen funktionieren würde. Also diese positive politische Utopie, dass es nicht nur einen gerechten, sondern auch eine gleiche Teilung von Wohlstand weltweit gibt. Ja, das ist etwas, was schwer zu erreichen ist. Aber es ist toll, dass es so Communities gibt, die oder so eine Bewegung gibt. Es ist eigentlich eine soziale Bewegung inzwischen, die sozusagen sich darum bemüht, darum Gedanken macht und im Kleinen versucht. Vorher habe ich mal gerade darüber nachgedacht, bei vielen Dingen, die hier gesagt werden, das sind eben die neuen alten Ideen, die dann ausgetauscht werden und dann holt einem der innere Schweinehund wieder ein und man fliegt vielleicht dann doch bei solchem Wetter gerne mal in den Süden und solche Dinge, die man ja eigentlich nicht tun sollte, weil es eine Ressourcenübernutzung ist.
Gutes Leben für mich heißt Zufriedenheit, glücklich sein, gesund sein, sozial zu sein und lachen zu können. Und dazu brauche ich immer auch den anderen, ganz einfach. Das ist für mich und für den anderen fast baugleich. Weil sie jetzt lächeln, also ich fühle mich jetzt wohl.
Für mich bedeutet das irgendwie, dass für jeden ein Platz da ist und dass jeder seinen persönlichen und ihren persönlichen Platz finden kann. Und ja, dass wir miteinander nicht nur einzeln sind irgendwie, sondern verbunden. Darüber haben wir gerade gesprochen, dass es ganz viel darum geht, dass ich mich sicher fühle, weil ich ein gutes soziales Netz habe.
Ich glaube, ich stimme mit meiner Vorrednerin selber ein. Ich glaube, es geht ganz viel um die Beziehung zu sich selber. Wie kann man eine gesunde Beziehung zu sich selber kultivieren? Und ich glaube, da ist eben Verbundenheit super zentral. Weil man in der Verbundenheit in der Verbundenheit mit anderen Menschen auch sich selber kennenlernt besser und besser kennenlernen kann, was ist mir wichtig und was brauche ich für ein gutes Leben. Und jetzt ist die Frage, wie tut man am besten mit sich selber? Also ich habe für mich da, glaube ich, Achtsamkeit recht entdeckt, so dieses nicht wertende Sehen von dem, was da ist. Und zuerst mal da irgendwie so im Selbstmitgefühl zu sein und dann in einem nächsten Schritt vielleicht in eine Lösung zu gehen. Genau. Also das ist für mich was sehr Hilfreiches. Ich glaube, das kann für ganz viele Leute sein, aber da hat wohl jeder seinen eigenen Weg voll und einen Raum und sozusagen nicht nur Raum dafür zu haben, dass man seine Potenziale entwickeln kann, sondern auch da sozusagen gefördert zu werden. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber ja.
Ich denke, gutes Leben für alle muss heißen, dass alle Menschen den gleichermaßen denselben Zugang haben zu allem, was sie zum Leben brauchen und gern haben möchten, dass Chancengleichheit gibt und eine Gerechtigkeit von Ressourcen, die gerecht aufgeteilt sind. Und das heißt für mich gutes Leben für alle.
Ich denke, das ist irgendwie ein Suchprozess. Ich denke, es ist wichtig, die Frage zu stellen und so über gesellschaftliche und Umweltprobleme nachzudenken. Also ich finde, es ist wichtig, ökologische Probleme nicht aus einer Verzichtslogik heraus zu bearbeiten. Also wir müssen jetzt vielleicht ganz aktuell auf die dritte Landepiste am Flughafen in Schwechat verzichten. Weil gleichzeitig, wenn wir die nicht bauen, ermöglicht es uns auch sehr vieles. Also es ermöglicht uns, dort das Land anders zu nutzen. Es ermöglicht es uns, in einer intakten Umwelt zu leben. Also das ist, finde ich, der Knackpunkt an der Frage, dass man nicht über Verzicht spricht, sondern über, was uns ein gutes Leben alles ermöglicht.
Ein gutes Leben bedeutet vor allem in guter Verbindung mit anderen Menschen zu sein. Also für mich ist das Eingebundensein, in Beziehung sein mit Menschen, in guter Beziehung sein mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit Familie, mit Freunden und so weiter. Und auch, dass die räumliche Umgebung so gestaltet ist, dass das auch gut möglich ist, dass der öffentliche Raum einladend und offen für alle ist, dass er einlädt zum Verweilen, zum Niedersetzen, zum Miteinander ins Gespräch kommen. Genau, das ist für mich ganz wesentlich. Und das heißt natürlich, keine Angst vor dem anderen haben. Das heißt, man muss einfach Möglichkeiten schaffen, dass Leute auch tatsächlich ins Gespräch kommen können und so weiter. Und ich glaube, das ist meine Erfahrung, dass es wenig vom Materiellen abhängt. Es muss so weit ein Auskommen möglich sein, dass ich einfach meine Grundbedürfnisse gedeckt habe. Ich glaube, dass es ganz befriedigend sein kann, wenn ich auch wieder Dinge selber mache und mir nicht alles zukaufe an Dienstleistungen und so weiter. Ja, wenn ich mehr Zeit habe, und das ist auch ein wesentlicher Faktor für ein gutes Leben, mehr Zeit zu haben für mich, für meine Lieben, für das Gemeinwohl, für Dinge, die mich interessieren, für Weiterbildung, für Vertiefen der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse, für Beziehungspflege und so weiter.
Für mich bedeutet ein gutes Leben für alle, dass jeder Mensch auf unserem Planet die Möglichkeit hat, seine Bedürfnisse zu erfüllen und seine Potenziale auszuleben.
Also die Frage, gutes Leben für alle, heißt, dass alle sagen, mein Leben ist gut.
Gutes Leben für alle bedeutet sehr viel mehr Empathie in jedem Einzelnen, glaube ich.
Im Interview Hartmut Rosa, Soziologe und Politikwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität in Erfurt. Lili Fuhr, Referentin für internationale Umweltpolitik an der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Elisabeth Grimberg, Forscherin am Instituto Polis in Sao Paulo und Aktivistin im Bereich der Materialsammlerinnen in Brasilien. Gilberto Otter, Betriebswirt, Gründungsmitglied einer Kooperative für solidarische Bewirtschaftung im Atlantischen Regenwald. Bernhard Leubold, Sozialwissenschaftler, Redakteur des Journals für Entwicklungspolitik und Mitherausgeber der Südwind-Studie zu Solidarökonomie in Brasilien. Alle Informationen zum Kongress finden Sie unter www.gutesleben-für-alle.org. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für das Interesse und fürs Zuhören und allen Interviewpartnern und Partnerinnen für ihre Beteiligung. Sie hören Welt im Ohr am 3. März wieder und wie immer finden Sie alle unsere Sendungen im Podcast-Archiv unter www.kef.potspot.de. Auf der Internetseite der Kommission für Entwicklungsforschung finden Sie Radio, das weitergeht. Unter dem Stichwort im Fokus finden Sie weiterführende Informationen und Links unter www.kef-research.at.